wird in aller Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext heute Morgen ist so kurz, dass es kaum kürzer geht. Er besteht nur aus zwei Worten. Aber gerade deshalb wollen wir auch uns in Ehrfurcht gegenüber diesem Wort erheben und diese beiden Worte für unser Leben empfangen. Der Predigttext steht in Apostelgeschichte 2, der Vers 38. Tut Buße. Tut Buße. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, du beschenkst uns heute Morgen mit diesen beiden Worten und du rufst uns, einen jeden Einzelnen von uns, ganz speziell in seiner Situation. Ich möchte dich bitten, dass du einem jeden Einzelnen, der gekommen ist, dieses Wort segnest, dass es Frucht bringt, dass es ihm hilft, dass es ihm gut tut. Ich möchte dich für mich bitten, Herr, dass ich nicht anderen predige und selber an deinem Wort vergehe. Und so segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ist mit diesen beiden Worten schon alles gesagt. Tut Buße und eigentlich könnten wir jetzt schon nach Hause gehen und damit anfangen, Buße zu tun. Doch, dafür werde ich auch gut bezahlt als Pastor, möchte ich Ihnen das auslegen, was das bedeutet, was Buße ist. Ich habe 5 Punkte mitgebracht, die ich uns erläutern möchte, auf dass wir das besser verstehen, was Gott uns hier in diesen beiden Worten zugerufen hat, dass wir Buße tun sollen. Erstens, Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben des Christen. Zweitens, Buße bedeutet Erneuerung des Sinnes. Drittens, Buße bedeutet Umkehr zu Gott. Viertens, Buße ist ein fröhliches Unterfangen. Und fünftens, Buße ist das, was du tun sollst heute. Das erste, Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben des Christen. Ich habe noch ein paar andere Bibelstellen mitgebracht heute Morgen, um den Bibeltext, unseren Predigtext zu erläutern. Und eine, die ich mitgebracht habe, eine ganz wichtige Stelle, 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißungen, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, und jetzt kommt es, sondern dass jedermann zur Buße findet. Unser Jesus Christus wird wiederkommen in diese Welt. Und eigentlich müsste er schon längst wiedergekommen sein zum Gericht. Aber der Herr, der wartet. Er wartet nicht deshalb, weil er irgendwie nicht was könnte oder sonst irgendwas, so wie wir manchmal waren, sondern nein. Er wartet, damit alle Menschen zur Buße kommen, denn er möchte, dass alle gerettet werden. Weil die Buße das Wichtigste ist, dass die Menschen tun, weil ohne Buße können die vor Gott nicht bestehen, können die vor ihm nicht gerecht sein. So heißt es hier im 2. Petrus, er wartet, dass jedermann zur Buße findet. Weil das so wichtig ist mit der Buße, ist die Bibel auch voll von den Aufrufen zur Buße. Schon im Alten Testament, die Propheten, Jesaja, Jeremia, Hosea, alle, wie sie geheißen haben, die haben immer wieder das Volk zur Buße aufgerufen. Alles, was sie gesagt haben, war im Grunde nichts anderes als ein Ruf zur Buße. War alles Bußprediger. Israel immer wieder abgefallen von Gott. Sind immer wieder anderen Göttern, anderen Ideen nachgelaufen. Wurden sie bestraft, aber immer wieder, wenn sie Buße getan haben, auch nur für einen Moment, dann wurden sie von Gott gesegnet. Johannes der Täufer, der größte aller Menschen von einer Frau geboren, so sagt es Jesus. Dieser Johannes der Täufer war ein knallharter Bußprediger. Dafür ist er auch geköpft worden. Jesus selber beginnt seine Tätigkeit, wenn wir gleich noch lesen, im zweiten Punkt, dass er ruft, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Und auch hier unser Predigttext, als da der Apostel Petrus vollmächtig predigt in Jerusalem. Und der Geist Gottes auf die Menschen fällt, die wiedergeboren werden. Da stehen die, dann kommen sie hin und sagen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist Kreuz dran, wo wir zum lebendigen Glauben gefunden haben. Nun sagte das, tut Buße. Das Erste und Wichtigste, tut Buße. Es gibt im Glauben ganz viele Randthemen. Da kann man sich in der Gemeinde streiten, da gehen Gemeinden drüber kaputt und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Nicht, wann muss ich jemanden taufen, wenn er ein Baby ist oder wenn er erwachsen ist. Wie muss ich das Abendmahl nehmen, mit Wein oder ohne Wein, mit Einzelkelchen oder mit einem Gemeinschaftskelch. Wie ist das mit meinem Zehnten? Muss ich den geben vom Bruttolohn oder vom Nettolohn? Also das sind alles wichtige Fragen, die will ich nicht kleinreden. Aber das nächste Zentrale ist im Glauben. Die Buße, liebe Geschwister, das ist das Zentrale. Weil eben auch das Zentrale, was in unserem Glauben passiert ist, das Kreuz ist. Das ist das Bußgeschehen, was Gott für uns tut. Das habt ihr gut gemacht in der Gemeinde, dass er dem Prediger hier vorne das Kreuz aufgehauen hat. Dass er das immer wieder beim Predigen vor Augen hat. Das ist das zentrale Ereignis unseres Glaubens. Das Bußgeschehen, das Gott für uns Menschen gemacht hat. Aus dem wir allein heraus leben können und vor ihm bestehen können. Buße ist das Zentrale des Glaubens. Jetzt werden einige von euch sagen, meine Güte, also was er uns da erklärt, das weiß ich doch schon längst. Das ist doch ganz klar. Aber wisst ihr, obwohl uns das eigentlich allen klar ist, die wir die Bibel auch nur im Ansatz verstanden haben, so müssen wir doch sagen, dass das irgendwo überhaupt gar nicht mehr deutlich wird. In unseren Gemeinden, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft schon mal ganz und gar nicht. Die Buße ist etwas Vergessenes. So altmodisch wie das Wort klingt, so haben wir das auch ganz hinten in die Ecke bei uns gestellt, nicht? Ich könnte jetzt mal fragen, ich tue es nicht, weil das peinlich würde. Ich könnte mal bei euch fragen, könnte sagen, wer von euch könnte mir denn sagen, was die 7 Bußpsalme sind? Könnte ich bitten um Handzeichen, ich würde denken, da würden nicht mehr als 10 sich melden. Ich könnte euch fragen, sagt mal 7 Spieler bei Werder Bremen, nicht? Die würden eine ganze Reihe von uns zusammenbringen halt, ne? Also ein Blödsinn halt, ne? Oder sagen, nennt mal ein paar Städte in Griechenland oder all sowas, nicht? Aber die Bußpsalme, nicht? Witzig. Übrigens, nächstes Jahr machen wir nicht 7 Wochen mit, da beschäftigen wir uns 7 Wochen nur mit den Bußpsalmen. Also bis nächstes Jahr könnt ihr euch vorbereiten, dann geht das nochmal ganz intensiv los. Auch überhaupt die Passionszeit als Bußzeit zu sehen. Wie gesagt, die meisten denken nur, naja, Ende vom Karneval, schade, war so eine fröhliche Zeit halt nicht, ist alles vorbei. Buße, auch das Advent, nicht die Zeit ist, wo man die Geschenke für Weihnachten kauft, sondern auch eine Vorbereitung, so eine Bußzeit. Das haben viele nicht am Plan. Oder Buß und Betag, nicht? Als es hieß, die Kirche muss einen Feiertag hergeben. Ne? Wir hätten ja auch den Pfingstmontag oder Ostermontag oder einen der beiden Weihnachtsfeiertage nehmen können. Nein. Lieber mal den Bußtag, den schneiden wir lieber ab, nicht? Ich könnte das jetzt noch weiterführen, wie die Buße immer wieder in dieser Gesellschaft vollkommen hinten angepackt wird. Auch die Kirche übrigens, unsere evangelische Kirche in Deutschland, die hat für alles Verständnis, nicht? Die kann alles erklären und alles, aber zur Buße wird da nicht mehr gerufen. Aber das ist der zentrale Ruf der Bibel. Und ich könnte jetzt weiterführen und könnte hier noch gesellschaftliche Ereignisse benennen, aber wisst ihr was, ich muss sagen, auch in meinem Leben spielt die Buße eine viel zu geringe Rolle. Und ich denke auch in eurem Leben. Es ist der zentrale Akt des Glaubenslebens eines Christen. Und das muss uns bewusst sein, dass wir immer wieder Buße zu tun haben. Nicht nur die Gesellschaft, die wir als Fromme ganz schnell rufen können, sondern wir, ich und du. Das muss der zentrale Akt unseres Glaubens sein. Das Zweite. Buße bedeutet die Erneuerung des Sinnes. Matthäus 4, Vers 17, da sagt Jesus Christus, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das, was er hier sagt, er sagt das ja in Griechisch, also in Griechisch wird es da geschrieben, gesprochen hat er Aramäisch, aber niedergeschrieben von Matthäus haben wir es hier im Griechischen. Dieses griechische Wort für Buße heißt metanoiet. Ich erkläre das deshalb, ihr wisst, ich bin nicht sonst so der Altsprachler, der jeden Prediger, aber ich sage, das muss man wissen. Das Metanoiete heißt nicht, sich mit der Peitsche hauen oder irgendwelche Gebote strikt einzuhalten. Nein, Metanoiete heißt wörtlich Umdenken, Änderung des Sinnes. Umdenken, Änderung des Sinnes. Denn darauf kommt es in der Buße an. Wir glauben ja immer, Buße ist so nach dem Motto, so wenn wir eigener Lehrer sind über unser eigenes Leben. So wie der Lehrer so ein Rechenheft korrigiert und sagt, das was falsch, so müssten wir immer wieder so alle 3 Tage hingehen, die 10 Gebote nehmen und korrigieren, was nicht richtig ist. Das hat auch mit Buße zu tun, aber ganz zum Schluss. Da Das ist etwas so, als wenn man ein Haus baut und fängt an, die Dachziegel als erstes aufs Grundstück zu legen. Das ist das Allerletzte. Das Erste, was bei Buße sein muss, ist die Änderung des Sinnes, ist das Umdenken. Denn, und jetzt kommt es, jetzt müsst ihr gut zuhören, wir Menschen, wir leben alle ich-zentriert. Das ist das, was unser alter Adam, unsere alte Existenzform macht. Wir sind ich-zentriert. Es geht immer nur um mich, meine Familie, meine Gesundheit, mein Fortkommen, mein Geld. Total ich-Zentriertheit. Und das nutzt der Widersacher, der Teufel, und packt alle Ängste drauf. Mich, oh, ob meine Rente reichen wird, ob das mit meinen Kindern gut wird und mit meiner Gesundheit. Es ist alles richtig, sich darum zu kümmern. Aber wisst ihr, wenn wir in der Ich-Zentriertheit gefangen sind, nicht, da kommen wir nie raus. Übrigens, da kann man Gott gut gebrauchen. Also wenn es ganz arg ist, ne? Lieber Gott, du hilf mir bitte nicht. Aber Gott ist gar nicht ein Mittelpunkt, der ist nur Mittel zum Zweck, um uns zu helfen von unseren Ängsten. Und solange ich da drin bin, in der Ich-Zentriertheit, da kann Gott nicht mehr wirken. Da ist alles verloren. Ich muss kommen weg von der Ich-Zentriertheit zur Gott-Zentriertheit. Der muss im Mittelpunkt stehen. Wisst ihr, solange ich auch in der Ich-Zentriertheit bin, bringt die Buße gar nichts. Wenn ich dann versuche, Dinge zu machen und zu tun, noch besser zu leben, noch mehr Geld zu geben, noch mehr zu beten. Das bringt nichts, wenn ich nicht wirklich meine Ich-Zentriertheit besiegt habe. Das eine ist die Auswirkung, nicht, dass ich sündige, weil ich nicht in Gott bin. Und wenn ich nicht die Ursache bekämpfe, bringt das gar nichts. Ich habe mal einen ganz furchtbaren Hexenschuss gehabt. Da hatte ich so einen Klemmer, da war ein Wirbel draußen. Dieser Wirbel hing so, da stand ich so schief. Ich habe 6 Tage lang nur, da war ich bei mehreren Ärzten gewesen. Der eine gab mir Spritzen, der andere Tabletten. Nichts half. Und irgendwann war ich bei einem Arzt, der sagte, ja, dazu müssen Sie einrenken, weil wir bekämpfen nur die Schmerzen, nur die Auswirkungen. Aber wir müssen an die Ursache ran. Und dann hat er mich eingerenkt, das war ein wunderbares Erlebnis, so nach 6 Tagen endlich wieder gerade stehen zu können. Und dann waren auch einen halben Tag später die Schmerzen weg. Und wisst ihr, so ist das bei der Buße. Wenn ich anfange, nur an den Auswirkungen rumzudoktern, das wird ein knallharter Kampf. Das bringt letztlich gar nichts. Wir müssen immer als erstes unseren Sinn ändern, weg von der Ich-Zentriertheit zur Gott-Zentriertheit. Nicht, dass ihr denkt, das wäre eine neue Idee von mir. Martin Luther sagt mal, jeder Mensch, der sei in sich selbst verkrümmt, incurvatus in se ipsum, in sich selbst verkrümmt. Das ist es, die Ich-Zentriertheit, das ist die Grundsünde. Und die kann auch religiösen Wahn bedeuten halt. Total Ich-Zentriert sein, aber wir müssen hin zur Gott-Zentriertheit. Das ist wie bei einem Autopiloten, den man hat. Wenn wir ein Motorboot haben und haben da einen Autopilot, bei so richtig teuren Motorboot gibt es auch Autopiloten, wie im Flugzeug, den kann man einstellen auf einen Kurs. Und wenn ich dann versuche, den Kurs zu ändern, indem ich in das Steuerrad greife, das geht für einen Moment, da kann ich im Moment so gegen das Steuerrad und dann geht das für einen Moment in eine andere Richtung. Aber in dem Moment, wo ich das Steuerrad loslasse, geht das sofort wieder in eine andere Richtung. Das kostet viel Kraft und bringt letztlich gar nichts. Um den Kurs des Bootes zu ändern, muss ich den Motorbootpiloten umprogrammieren. Weg von der einen zur anderen Richtung. Und dann geht das auf einmal ganz einfach. So ist es eben auch bei der Buße. Die bedeutet Erneuerung des Sinnes. Wir müssen uns umprogrammieren. Weg von der Ich-Zentriertheit hin zur Gott-Zentriertheit. Wenn wir das haben, dann kann auch Gott ganz anders wirken. Und dann hat auf einmal auch der Teufel keine Macht mehr an uns, mit all den Ängsten, mit denen er uns immer wieder füttert. Nicht? Das ist die Nahrung, die der Teufel uns gibt. Wir müssen weg von der Ich-Zentriertheit zur Gott-Zentriertheit. Wir müssen den Sinn ändern, komplett, dass wir uns ganz in Gott gefangen und geborgen wissen. Und das geschieht durch, und damit kommen wir zum dritten Punkt, durch die Umkehr zu Gott. Ich habe uns ein Wort mitgebracht, eben aus dem Evangelium, was ich vorgelesen habe, Lukas 15, 18 bis 19. Da sagt der verlorene Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin den Vater nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Er macht sich auf, aber ist noch nicht beim Vater. Und dann kommt diese tolle Sache in der Geschichte. Er geht dann zum Vater, dann heißt es, der Vater sieht ihn von Ferne. Und dann läuft der Vater los. So steht es hier im Evangelium, sagt Jesus. Da nimmt der Vater diesen dreckigen Lump in die Arme, umarmt ihn und küsst ihn und herzt ihn und sagt, das ist mein Sohn. Dann bekennt er, ich habe gesündigt. Aber das Erste ist, dass dieser Sohn erfahren darf, hey, der Herr nimmt, mein Vater nimmt mich neu in die Arme. Übrigens das hebräische Wort im Alten Testament, wo Buße steht, das heißt Schuf. Das ist das Wort für zurückkehren, zurückbringen. eine Bußbewegung sein, eine Rückkehrbewegung, immer wieder neu zu Gott zurück, immer wieder zu Gott, immer wieder zu Gott. Das muss das Erste sein, die Umkehr zu Gott. Und wenn wir das getan haben, zu Gott umgekehrt sind, dann können wir auch unsere Schuld bekennen. Das ist dann auch ganz einfach, das tut dann nicht mehr weh. Aber das Erste muss es sein, wirklich, dass wir umkehren zu Gott und dass wir uns dann von ihm letztlich füllen lassen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Das Tolle ist, dass wir einen Gott haben, der das genau möchte, der nur darauf wartet, auf den Moment, wo wir uns ein bisschen wieder überlegen, soll ich denn? Dann läuft er uns schon entgegen. Dann nimmt er uns in die Arme wie hier den verlorenen Sohn. Er ist auf Golgatha in Jesus Christus für uns gestorben, unser allmächtiger Gott, für dich und für mich. Er hat schon alles verbracht. Das, was wir ja falsch machen, wo wir ja so eine Angst vor haben, ich könnte diesen Gott zornig machen. Wisst ihr, hat er doch längst schon alles erledigt, den Zorn, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir müssen nur noch wieder in seine offenen Vaterarme laufen. Das ist Buße. Wisst ihr, Buße hat nichts zu tun mit irgendwelchen Bildern, die wir vor Augen haben, irgendwelcher Mönche, die sich mit Peitschen hinten auf den Rücken hauen. Überhaupt nichts. Buße, da kommen wir gleich im nächsten zu, das ist ein fröhliches Unterfangen. Weil wenn die Arme des uns liebenden Vaters laufen, das ist nichts, was wehtut. Das ist, was befreit. Die Geschichte hier vom verlorenen Sohn. Der kommt aus dem letzten Dreck und kommt in die absolute Herrlichkeit. Das ist Buße. Deshalb ist das auch leicht, euch zur Buße aufzurufen. Halt, ne? Ich verlange nichts Schlimmes von euch, sondern was Wunderbares. Schlimm ist Buße nur, wenn man das, wie gesagt, nochmal so nach dem Lehrer betrachtet, so nach dem Motto, ja, ich muss mein eigenes Leben begutachten. Und das war schlecht und das war schlecht und das war schlecht. Und dann werde ich depressiver und depressiver halten und ich werde vor Gott nicht gerecht und es bringt doch eh nichts mit dem Glauben halten. Wenn ich so etwas sehe, nach dem Motto, ich bin kein richtiger Christ. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Da scheitern Menschen dran. Noch viel stärkere Christen als ich und du. Buße ist was ganz anderes. Das ist das Laufen in die Arme des uns liebenden Gottes. Das sollst du tun. Gottes Güte, so heißt es im Römerbrief. Gottes Güte leitet uns zur Buße. Gottes Liebe ist uns, die uns ruft. Das ist was ganz Wunderbares. Segel heißt einmal, Gott hat keine Lust am Tod des Sünders, sondern daran, dass er sich bekehre und dass er am Leben bleibt. Das möchte er für unser aller Leben. Und das darfst du neu hören, wenn du hörst, dass du Buße tun sollst. Nicht, dass du dich noch mehr anstrengen sollst in all deinen Verzweiflungen, sondern dass du kommen darfst zu dem dich lieben Vater. Wenn man das so, nur so kann man Buße verstehen, dann weiß man, dass Buße ein fröhliches Unterfangen ist. Das ist der vierte Punkt. Lukas 15, das ganze 15. Kapitel ist ja ein Bußkapitel von dem Verlorenen, das gefunden wird, heißt es, Jesus Christus spricht, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Jesus erzählt hier ein Gleichnis von einem Mann, der 100 Schafe hat, eins verliert, die 99 zurücklässt, das eine zu suchen. Und das findet er schließlich. Und da freut er sich riesig, macht ein Fest mit seinen Freunden. Und so ist das, wenn ein Mensch Buße tut. Dann ist Freude im Himmel. Sagt Jesus, ich lese nochmal, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Da passiert was in der Welt, die unseren Augen verborgen ist. Nicht nur, dass es dir besser geht. Nein, da passiert etwas Geistliches. Da freut sich Gott mit seinen Engeln, mit den Menschen, die bei ihm sind. Da ist Freude im Himmel. Weißt du, wenn du Buße tust und ganz neu wegkommst von der Ich-Zentriertheit zur Gott-Zentriertheit, da schenkt Gott dir eine ganz tiefe Freude. Ich denke, ihr kennt alle so Menschen, wo man sich manchmal fragt, Mensch, warum sind die eigentlich glücklich? Christen, denen es wirtschaftlich gar nicht so gut geht wie mir, wo es familiär nicht so, aber die einfach glücklich sind, eben weil die in Jesus sind. Wer in Jesus ist, wer Gott zum Zentrum seines Lebens hat, der kann einfach nur fröhlich und glücklich sein. Nochmal, ich komme mal zurück auf meinen ausgerenkten Rücken. Nicht 6 Tage bin ich so krumm gegangen und dann war ich eingerenkt, da war ich wieder gerade, da war ich wieder in Ordnung. Da war ich richtig fröhlich, da ging es mir richtig gut, da habe ich mich richtig gefreut, wieder ganz neu die Treppe hoch und runter laufen zu können, was ich vorher gar nicht richtig konnte. Und so ist auch bei der Buße, wenn man dann wirklich bei Gott ist, wenn man eingerenkt ist, geistlich gesehen, wieder gerade stehen kannst, wirklich alles so funktioniert, so wie Gott einen gedacht hat. Da ist dann Freude da. Das ist etwas Wunderbares, dass Gott das uns schenken möchte, durch die Buße. Nochmal, das ist nichts Depressives. Buße hat nichts zu tun mit irgendeiner verkrampften Haltung, mit einem düsteren Gerichtsernst, mit irgendwie so einer selbstverzweifelten Depressivität, wenn das da ist, dann ist das alles nur nicht Buße. Buße hat in Konsequenz die Fröhlichkeit. Auch eine Ernsthaftigkeit, wo man dann Schuld bekennt, gar keine Frage. Aber wenn das wirklich geschehen ist in Gott, dann wird die ja getilgt durch das Kreuz. Dann bleibt nur noch die Freude und Fröhlichkeit. Und so ruft uns Gott zu einem wirklich fröhlichen Unterfangen auf, wenn er uns zu Buße ruft. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Gemeindewachstum haben wollen, dann geht das Gemeindewachstum nur über die Buße. Also Gemeindewachstum ist ein Thema, mit dem habe ich mich intensiv beschäftigt. Also wenn einer Betriebswirtschaft verdient und er möchte irgendwann mal einen zweistelligen Millionenbetrag am Konto haben, der wird sich auch intensiv damit beschäftigen, wo kann ich denn am besten Geld mitverdienen? Das ist legitim für einen Kaufmann. Und für einen Pastor muss es legitim sein, dass er sich fragt, Mensch, was muss ich eigentlich tun, was muss in der Gemeinde laufen, damit Gemeindewachstum ist. Und ich habe mich eine ganze Zeit damit beschäftigt, in meinem Leben Gemeinden anzugucken, Erweckungsbewegungen anzugucken, wo das passiert. Und das ist eine Sache klar geworden, die passiert immer als allererstes. Das ist die Buße. Es sind immer Einzelne, immer einer oder zwei zum Herrn gekommen, ganz neu und gesagt, weißt du was, Herr, ist alles verkehrt. Ich gehe mal weg von dem, was einfach bisher war, von meiner Ich-Zentriertheit und ich stelle dich jetzt im Mittelpunkt. Da waren Einzelne, die Gott in den Mittelpunkt gestellt haben. Die wirklich ganz neu klaren Tisch mit Herrn gemacht haben, Buße getan und dann ging es los. Dann haben mehrere Buße getan. Jede Erweckungsbewegung ist eine Bußbewegung gewesen. Jede. Das könnt ihr mir glauben, ihr könnt es auch gerne nachkönnen. Die alle, die walisische, die Erweckungsbewegung im Siegerland mit dem Ravensberger hat, alles Bußbewegungen. Weil einfach da eine Fröhlichkeit entsteht, weil da Lebendigkeit ist, da wächst Gemeinde. Aus depressiven, traurigen Menschen, da kann der Herr kaum etwas machen. Aber aus Buße und dann fröhlichen Geschwistern, da kann der Herr wirken. Auch zum Beispiel hier die Jona-Geschichte, nicht? Das ist auch so eine Erweckungsgeschichte. Erst kommt die knallharte Buße-Gerichtspredigt von dem Jona. Die bekehren sich und auf einmal ist da ganz was anderes los in den Nivi. Ist denn überall, wo Erweckung stattgefunden hat, da war Buße. Und deshalb darf ich uns einladen, auch wenn wir für diese Gemeinde etwas Gutes tun wollen, wenn du was für deine Familie Gutes tun willst, einfach, dann geh in die Buße. Kehr dich weg von deiner Ich-Zentriertheit hin zur Gott-Zentriertheit. Damit kommen wir zum fünften und letzten. Und jetzt sind wir wieder bei den ersten beiden Worten, nämlich beim Predigtext. Tod, Buße. Ich habe jetzt allgemein versucht, nochmal zu erklären, was Buße ist. Jetzt können einige von euch sagen, naja, ich habe ein bisschen was anderes heute Morgen erwartet. Andere sagen vielleicht, naja, war ganz gut, war nochmal wichtig. Entscheidend aber ist, dass du jetzt Buße tust. Dass du ganz konkret Schritte der Buße machst. Ich habe uns da drei ganz praktische Schritte einfach nochmal aufgezeichnet, damit ihr das hoffentlich umsetzen könnt für euer Leben. Das erste ist, dass ihr neu ins Gebet geht und dass ihr Gott bittet, dass er euch seinen Heiligen Geist schenken möge, auf dass ihr zu einer Erneuerung des Sinnes kommt. Das ist das Erste und Wichtigste. Ihr müsst bitten einfach, dass Gott euch durch seinen Heiligen Geist wegführt von der Ich-Zentriertheit zur Gott-Zentriertheit. Wenn das Gott nicht macht, das muss Gott selber machen, der muss unseren Autopiloten hier oben umprogrammieren. Wir kriegen es nicht hin. Da müsst ihr als erstes Gott drum bitten. Und wo das nicht ist, ist alles andere, was dann kommt, auch fehl am Platz. Also das Erste, bittet Gott um die Umprogrammierung von der Ich-Zentriertheit zur Gott-Zentriertheit, dass er durch seinen Geist das selber in euch wirken kann. Das Zweite ist, bekennt ihm eure Schuld. Aber erst, wenn ihr das Erste getan habt, das müsst ihr wirklich merken. Ihr müsst wirklich merken, dass ihr wieder neu in den Armen eures liebenden Vaters seid, dass der Heilige Geist wirklich in euch ist. Aber wenn ihr das spürt, dann bekennt ihm all eure Schuld. Das ist das Zweite. Und das Dritte, dann versuche ganz neu für diesen Gott zu leben und da zu sein und aus seiner Kraft herauszuleben. Das ist Gott, das, was Gott dir zuruft. Dass du diese drei Schritte tun sollst, dass du Buße tun sollst. So möchte ich uns das alle noch einmal zurufen mit diesem Predigtext, mit diesen beiden Versen, mit beiden Worten. Tut Buße. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.